Kommentar zu Gehirne und der Geburtstag von Gottfried Benn. Gottfried Benn wurde 1886 in Brandenburg geboren. Er absolvierte ein Medizinstudium und war unter anderem als Militärarzt und an der Berliner Charité tätig. Benn spezialisierte sich auf den Fachbereich Psychiatrie, doch hatte bald selbst mit gesundheitlichen und psychischen Problemen zu kämpfen. Der Druck wurde zu groß. Benn schreibt darüber in seinem Text »Epilog und lyrisches Ich« aus dem Jahr 1921. »Ich war ursprünglich Psychiater gewesen, bis sich das merkwürdige Phänomen einstellte, das immer kritischer wurde und darauf hinauslief, dass ich mich nicht mehr für einen Einzelfall interessieren konnte. Es war mir körperlich nicht mehr möglich, meine Aufmerksamkeit, mein Interesse auf einen neu eingelieferten Fall zu sammeln. Mein Mund trocknete aus, meine Lider entzündeten sich. Ich wäre zu Gewaltakten geschritten, wenn mich nicht vorher schon mein Chef zu sich gerufen, über vollkommen unzureichende Führung der Krankengeschichte zur Rede gestellt und entlassen hätte. Hier sehen wir eine Parallele zu Rönne, der sich ebenfalls nicht mehr in angemessener Weise auf seine Patienten fokussieren bzw. sich nicht mehr für sie interessieren kann. Wie Rönne beobachtet Benn hier als Arzt sein eigenes Leiden. Es fällt Benn zunehmend schwer, als Arzt zu arbeiten. Stattdessen konzentriert er sich zunehmend auf das Schreiben, veröffentlichte Lyrik und Prosa. Durch seine Werke wurde er in der expressionistischen Literaturszene bekannt. Er knüpfte Kontakte zu anderen Schriftstellern und bandelte mit Else Lasker Schüler an, mit der wir uns in einer der kommenden Sitzungen noch beschäftigen werden. 1913 fing Benn an, in der Pathologie zu arbeiten. Wie Rönne sezierte er eine Vielzahl an Leichen. Im Jahr 1914 vertrat er dann einen Chefarzt in einer Lungenheilanstalt im Fichtelgebirge. Es liegt nahe, dass diese Erfahrung als Inspiration für Gehirne gedient hat. Später arbeitete Benn wieder im Dienste des Militärs und war zeitweise in einem Prostituiertenkrankenhaus tätig. Letzteres ist interessant, da Rönne in Der Geburtstag ebenfalls Prostituierte behandelt. Benn war weiterhin als Schriftsteller tätig und pflegte Kontakte zu anderen Autoren des Expressionismus. Zum Beispiel war er auch mit Karl Einstein befreundet. Wann genau Benn Gehirne verfasst hat, ist unklar. Wir wissen jedoch, dass es sich um die erste Geschichte des Rönne-Zyklus handelt. Die anderen folgten später. Als Sammlung wurden die Texte erstmals 1916 veröffentlicht. Wie es danach mit Benn weiterging, soll uns im Rahmen dieses Seminars nicht interessieren, da wir uns vorrangig mit den beiden angeführten Texten beschäftigen wollen. Sehen wir uns nun Gehirne näher an. Ich möchte euch einige Gedanken, Ideen und Interpretationsansätze vorstellen. Auch wenn Rönne immer wieder mit Benn gleichgesetzt wurde, müssen wir Figur und Autor natürlich trennen. Rönne kann als Demonstrationsobjekt verstanden werden. Er wird nicht mit vielen Eigenschaften ausgestattet, der Leser erfährt nicht viel über ihn. Anhand seiner Figur werden Erlebnisse und Gedanken Benns weitergeführt. Am Beispiel Rönnes wird etwas ausprobiert, nämlich was passiert, wenn der Bezug zu Raum und Zeit, zur eigenen Person verloren geht. Bereits als Rönne zu Beginn im Zug sitzt, erfahren wir, dass er Schwierigkeiten hat. Er ist in einer merkwürdigen und ungeklärten Weise erschöpft. Für den Leser scheint es jedoch naheliegend, dass seine Erschöpfung in einem Zusammenhang zu seiner Arbeit an so vielen Leichen steht. Man kann sich leicht vorstellen, dass eine solche Tätigkeit zu emotionaler Abgestumpftheit, Traumatisierung und Erschöpfung führen kann. Rönne versucht auf seiner Reise außerdem eine Verknüpfung zur Außenwelt herzustellen, die an ihm vorbeirauscht. Er spricht mit sich selbst und erzählt sich, was er wahrnimmt. Bereits diese Äußerungen sind eher assoziativ und gefühlsgesteuert und nicht objektiv. Sein Verlangen nach einem Buch und einem Stift zeigt, dass er das Bedürfnis hat, Erlebtes schriftlich zu fixieren, damit es ihm nicht abhanden kommt. So viele Jahre lebte ich und alles ist versunken. Als ich anfing, blieb es bei mir? Ich weiß es nicht mehr. Rönne hat bereits von Textanfang an den Bezug zur Realität und zu sich selbst ein Stück weit verloren. Er ist weniger handelndes Subjekt als vielmehr Objekt. Er wird durch die Welt bewegt, quasi ohne sein Zutun. Später im Text wird seine Passivität noch viel deutlicher. Schon direkt nach seiner Ankunft erteilt er den Angestellten des Hospitals Aufgaben und macht selbst nur wenig. Er überließ ihnen alles zu tun. Das Herumdrehen der Hebel, das Befestigen der Lampen, den Antrieb der Motore. mit einem Spiegel dies und jenes zu beleuchten. Er behandelt zwar einige Patienten, im Laufe der Zeit vernachlässigt er seine Pflichten jedoch zunehmend, bis er nur noch in seinem Zimmer liegt. Während er stocksteif daliegt, trug ihn die Erde leise durch den Äther und ohne Erschüttern an allen Sternen vorbei. Während ihn zu Beginn der Zug bewegte, ist es nun die Erde, die ihn durch den Raum trägt. Er selber erstarrt. Dies drückt Rönne am Ende selbst aus, wenn er sagt, nun lebe ich außen im Kristall, wie eine Mücke im Bernstein, völlig handlungsunfähig. Zumindest was die äußere Handlung anbelangt. Rönnes Handlungsspielraum bezieht sich nun nämlich in erster Linie auf seine Innenwelt, auf seine Gedanken und sein Bewusstsein. Ebenfalls interessant in Bezug auf die Passivität Rönnes ist dieser Gedankengang des Arztes. Man denkt, man isst, und das Frühstück arbeitet an einem herum. Das Frühstück wird also zum handelnden Part, während mit Rönne lediglich etwas geschieht. Rönne verliert den Bezug zu seinem eigenen Körper. Das Körpergefühl kommt ihm abhanden. Seine eigenen Hände sind ihm fremd und müssen von ihm, fast einer Marionette gleich, geführt werden. Dann nahm er selber seine Hände, führte sie über die Röntgenröhre, etc. Die ständige Beschäftigung mit seinen Händen ist auch interessant, weil dies im Kontrast zu seinen Überlegungen bezüglich der Gehirne steht. Er versucht, die Gehirne im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, was ihm jedoch nicht gelingen kann. Für Rönne wird es zur Qual, dass er erkannt hat, dass das Gehirn sich nicht selbst verstehen bzw. analysieren kann. Für Rönne ist sein eigener Zustand beängstigend, er fühlt sich verloren und ohne Halt. Schuld daran trägt sein Gehirn. Es schwächt mich etwas von oben. Ich habe keinen Halt mehr hinter den Augen. Der Raum wogt so endlos. Einst floss er doch auf eine Stelle. Zerfallen ist Rinde, die mich trug. Damit Rönnes Gehirn untersucht werden kann, müsste er tot sein, so wie die Menschen, deren Gehirne er untersucht hat. Er wird demnach niemals in der Lage sein, sein eigenes Gehirn in der Außenwelt zu betrachten und zu erforschen. Dies funktioniert nur in seiner Vorstellung. Rönne fällt es schwer, sich selbst als Persönlichkeit in Relation zur Welt zu verstehen. Auch zu anderen Menschen kann er keine Bindung aufbauen. Für ihn sind sie lediglich in ihrer Funktion interessant. Sie erfüllen eine Aufgabe oder füllen einen Platz. Deshalb erfahren wir keine Namen von anderen Figuren und auch keine weiteren Eigenschaften von ihnen. Sie sind entweder Angestellte oder Patienten. Letztere werden sogar auf Leiden reduziert und sind für Rönne lediglich ein Ohr, eine Lunge oder ein Finger. Anstatt den Patienten zu fragen, wie es zu einer Verletzung kam, denkt Rönne sich mögliche Ursachen aus und sinniert darüber. Seine eigenen Vorstellungen sind für ihn interessanter oder relevanter als die Fakten, die ganz einfach zu erfahren wären. Auch Kausalitäten werden für Rönne weniger nachvollziehbar oder belangloser. Was solle man denn zu einem Geschehen sagen? Geschehe es nicht so, geschehe es ein wenig anders. Leer würde die Stelle nicht bleiben. Somit verliert alles an Bedeutung, alles wird egal. Wozu sollte man überhaupt noch etwas tun? Diese Frage erinnert mich ein bisschen an Camus' Existenzialismus und seine These des absurden Menschen. Wozu soll man leben, wenn man einmal erkannt hat, dass nichts von Dauer und verlässlich ist? Während Camus die Sammlung von Erfahrungen als erstrebenswert ansieht, findet Rönne Zuflucht in einer Fantasiewelt, was in der Geburtstag noch deutlicher wird. Diese Erlösung Rönnes ist jedoch bereits am Ende von Gehirne vorhanden. Die freien Assoziationen Rönnes beflügeln ihn, verleihen ihm neue Energie. Er überwindet sein Bewusstsein, was mit Worten mit brutaler Konnotation verdeutlicht wird. Aber nun geben Sie mir bitte den Weg frei, ich schwinge wieder, ich war so müde, auf Flügeln geht dieser Gang. Mit meinem blauen Anemonenschwert, in Mittagssturz des Lichts, in Trümmern des Südens, in zerfallendem Gewölk, Zerstäubungen der Stirne, Entschweifungen der Schläfe. Dies kann sowohl negativ als auch positiv ausgelegt werden. Deutlich ist jedoch, dass Rönne eine Art Transformation durchmacht. Er lässt das Vernünftige, Reale hinter sich und wendet sich der Fantasie zu. Damit wird seine Orientierungslosigkeit egal. Alles um ihn herum ist nicht mehr wichtig. Er wird zum Schöpfer seiner Realität. In der Geburtstag wird das konsequent weiter ausgeführt. Rönne hat zweifelsfrei eine Entwicklung durchgemacht und der Text ist experimenteller. Die Erwartungen des Lesers werden immer wieder gebrochen. In Gehirne hatte der Erzähler sich zwar enorm zurückgehalten, in der Geburtstag ist er jedoch kaum noch vorhanden. Stattdessen ist der Leser Rönnes Gedankenstrom mehr oder weniger ausgesetzt und hat nur wenig Anhaltspunkte für das reale Geschehen. Einiges, was in Gehirne bereits thematisiert wurde oder zumindest angeklungen ist, können wir in der Geburtstag wiederfinden. Rönne arbeitet nun als Arzt in einem Krankenhaus, in dem er Prostituierte behandelt. Er ist wieder in der Lage, seine Arbeit auszuführen, kann jedoch nach wie vor keine Beziehung zu seinen Kollegen und Patienten aufbauen. Stattdessen bettet er sie in seine Fantasiewelt ein und ersinnt sich Geschichten über sie und Interaktionen mit ihnen, wodurch die Personen für ihn erst interessant werden. So imaginiert er sich eine Geliebte. Rönne sehnt sich also nach Liebe und Nähe und hat auch sexuelles Verlangen, er scheint jedoch keinerlei Interesse zu haben, diese in der Realität auszuleben. Er zieht seine Vorstellungen der realen Erfahrung vor. Ob Rönne anstrebt, Frau und Kind zu haben, oder dies sogar bereits der Fall ist, ist nicht eindeutig. Wenn er über seinen Tod nachdenkt, heißt es: Ein grauer, nichtssagender Tag würde es sein, wenn man ihn begrub. Die Frau war tot, das Kind weinte ein paar Tränen, er hatte sich nie viel um es gekümmert, es war Lehrerin und musste abends noch in Hefte sehen. Dies kann genauso gut lediglich seiner Fantasie entspringen. Deutlich wird jedoch, dass er große Distanz zu einer bzw. seiner Familie fühlt. Rönne ist ihr gegenüber gleichgültig. Man kann sagen, dass Rönne zwei Leben führt. Das in der Außenwelt, wo er als Arzt tätig ist und recht unauffällig zu sein scheint, und das in seiner Innenwelt, wo er sich seinen berauschenden Gedanken hingibt und zum Schöpfer seiner Realität wird. Es ist auffällig, dass seine Fantasien sich auf exotisches, südliches beziehen. Das Südmotiv steht für Genuss, Sinnlichkeit und ist das Gegenstück zur Rationalität. Die Außenwelt nimmt Rönne nicht unbedingt als zusammenhängendes Gebilde wahr. Er konzentriert sich immer nur auf kleine Aspekte, die ihn reizen und zu Assoziationen verleiten. Je mehr er sich dem hingibt, desto schwerer fällt es Rönne jedoch, seine Funktion in der Außenwelt zu erfüllen. Wie unwichtig die Handlung in der Außenwelt für Rönne, insbesondere zwischenmenschliche Beziehungen sind, wird auch in diesem Gedankengang von Rönne klar, der an die Aussage über seine Tochter anknüpft. Dann war es aus. Beeinflussung von Gehirnen durch und über ihnen zu Ende. Es trat in ihr Recht die Erhaltung der Kraft. Was real und was imaginiert ist, ist für Rönne also letztlich gleichbedeutend. Beides wird durch Gehirne konstruiert. Er kann die Realität als solches nicht wirklich anerkennen. Aber über allem schwebte ein leises, zweifelndes Als-ob. Als ob ihr wirklich wäret, Raum und Sterne. Um den Anschein zu bewahren, dass er seinen Platz in der realen Welt innehat, nutzt er auch in Der Geburtstag die Methode, Dinge auszusprechen, um sie festzuhalten. So beantwortet er die wichtigsten Fragen über seine Person. Wie hieß er mit Vornamen? Werf. Wie hieß er überhaupt? Werf Rönne. Was war er? Arzt in einem Hurenhaus. Was schlug die Uhr? 12. Es war Mitternacht. Er wurde 30 Jahre. Als er daraufhin versucht, sich in seine Vorstellungswelt zu begeben, misslingt ihm das. Je mehr er sich auf die eine seiner Welten fokussiert, desto mehr droht die andere ihm zu entwischen. Demnach befindet er sich oftmals in einem Zwischenraum ohne wirklichen Halt. Während die Assoziationen in der Regel ohne bewusstes Zutun von Rönne geschehen, so wird das Erschaffen seiner Fantasiewelt oftmals zu einer bewussten Entscheidung. Diese Fähigkeit verleiht ihm Macht. Er ist nicht länger passiv, sondern aktiver Schöpfer. So heißt es: Und Sie, meine Damen, wir kennen uns doch, gestatten Sie, dass ich Sie erschaffe, umkleide mit Ihren Wesenheiten, mit Ihren Eindrücken in mir, unzerfallen ist das Leitorgan, es wird sich erweisen, wie es sich erinnert, schon steigen Sie auf. Mit dem Leitorgan ist das Gehirn gemeint, und während dieses in Gehirne für Rönne noch Gegenstand großer Besorgnis und Unsicherheit war, vertraut er nun auf sein Gehirn und glaubt an dessen Fähigkeit. Seine schöpferische Kraft wird auch in dieser Passage deutlich, wenn er bewusst das Szenario um seine Geliebte überprüft. Er hielt inne. War das Ägypten? War das Afrika um einen Frauenleib? Golf und Liane um der Schultern Flut? Er suchte hin und her. War etwas zurückgeblieben? War Hinzufügbares vorhanden? Hatte er es erschaffen, Glut, Wehmut und Traum? Doch es gelingt Rönne, wie bereits erwähnt, nicht immer, seine Fantasiewelt gezielt heraufzubeschwören. Nach seinem imaginierten Liebesspiel mit der fiktiven Edmee fällt es ihm schwer, die Außenwelt hinter sich zu lassen. Dies erschüttert und verstört ihn. Wo war sein Süden hin? Der Efeufelsen, der Eukalyptus wo am Meer, ponente Küste des Niedergangs, silberblaue die Woge her. Er hetzte in eine Kaschemme, er schlug sich mit Getränken, heißen, braunen, er legte sich auf die Bank, damit der Kopf nach unten hinge, wegen der Schwerkraft und des Bluts. Hilfe, schrie er, Überhöhung! Diese plötzliche Unfähigkeit zu imaginieren rührt möglicherweise daher, dass er sich beim Fantasie-Liebesspiel verausgabt hat. Orgasmus gleich hat Rönne seine Fantasie für den Moment aufgebraucht und benötigt nun eine Verschnaufspause. Erst Flötenspiel, das von draußen zu hören ist, ermöglicht es Rönne erneut zu fantasieren. Dies ist interessant, da die Flöte und Rauschzustände eng miteinander verknüpft sind. Man denke an den Rattenfänger von Hameln und natürlich auch an Pan. Das Ende von Der Geburtstag kann wieder verschieden gedeutet werden. Hat Rönne nun seine Vorstellungskraft endgültig gemeistert? Ist er nun in der Lage, sie immer gezielt einzusetzen? Verliert er sich vollends in seiner Vorstellungswelt oder kann er eine Balance zwischen Realität und Fantasie aufrechterhalten? Spielt das für Rönne überhaupt eine Rolle? Für mich zumindest bleiben diese Fragen bislang unbeantwortet. Zu bemerken ist noch, dass sich Ben in Der Geburtstag an noch weniger Konventionen als in Gehirne hält. Stattdessen experimentiert der Autor verstärkt mit Worten, Zeichensetzung und Satzbau. Neologismen wie regenbogente und exotische klingende Wörter wie zum Beispiel Zygäne, Phelachenfrauen und Sykomoren sind im gesamten Text zu finden. Dieses Stück Prosa erinnert an Lyrik. Die Worte lösen etwas beim Leser aus, in weiten Teilen mehr als die eigentliche Handlung. Wie Rönne fangen wir an zu assoziieren und uns Bilder, Gerüche und Geräusche vorzustellen. Für Ben spielte der sogenannte Wallungswert von Wörtern eine besondere Rolle. Damit meinte er ihre Fähigkeit, Assoziationen auszulösen. Im Nachwort der Reklamausgabe des Sammelbands Gehirne erläutert Herausgeber Fackert dies so: Worte sind für ihn Impulsträger für Assoziationen. Ja, Ben unterscheidet die Worte nach dem Grad ihrer Fähigkeit, Assoziationen hervorzurufen und nennt diese Qualifikation ihren jeweiligen Wallungswert. Dieser ist abhängig von der Intensität des Wortes, von der empirischen Welt, die um das Wort gelagert ist. Abstrakter rangieren also in dieser Skala am unteren Ende, Adjektive oder Farben sind ihm zu sehr Klischees. Substantive, Nomen oder auch Fremdwörter, die zugleich den Reiz des Unbekannten mitliefern, besitzen dagegen den größten Wallungswert. Der Inhalt des Textes tritt demnach zurück, während sein Effekt auf den Leser an Wichtigkeit gewinnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und hattet Freude an der Auseinandersetzung mit Gehirne und Der Geburtstag von Gottfried Benn.